Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO-Magazin. Mein Name ist Martin Bayer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Computerwoche. Ja, und ich freue mich sehr, heute hier unseren Gast begrüßen zu dürfen, Hannes Ulrich. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Unternehmen und Märkte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW in Berlin. Er ist außerdem Associate Professor of Economics an der Universität Kopenhagen in Dänemark und er forscht auch noch am Berliner Center for Consumer Policies. Hallo, Herr Ulrich, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, Herr Bayer, ich freue mich auch sehr, bei Ihnen zu sein heute. Danke für Ihr Interesse.
Ja, wunderbar. Wir haben ein spannendes Thema heute. Es geht um die Datenkraken im Netz, die Sammelwut der großen Internetkonzerne. Herr Ulrich, Sie sagen, Plattformen wie Facebook haben die technischen Möglichkeiten, die Internetaktivitäten und Eigenschaften vieler Menschen in erheblichem Ausmaß nachzuvollziehen. Was können denn die großen Internetplattformen alles über das Surfverhalten der User denn herausfinden?
Also ich denke, viele von uns oder fast alle von uns wissen, dass wenn man sich auf den Internetplattformen selbst aufhält, dass sie natürlich sehen können, was wir dort tun. Jetzt gerade Facebook zum Beispiel sieht, für welche Inhalte wir uns interessieren. Wir teilen das explizit ja auch zum Teil mit Facebook. Sie nutzen diese Informationen, um uns vielleicht interessantere oder passendere Inhalte zu geben. Es ist einigen Leuten auch bewusst, dass solche Plattformen, und dazu gehört nicht nur Facebook, auch außerhalb ihrer eigenen Dienste sehen können, was Nutzer machen und Nutzerinnen. Zum Beispiel das andere Beispiel, Google weiß eigentlich zu 80% oder mehr, auf welchen Webseiten wir unterwegs sind im Internet. Wir haben uns das genauer hier für Facebook angeschaut und sehen, dass ungefähr 40% unserer Zeit auf normalen Webseiten im Internet außerhalb von Facebook durch Facebook gesehen werden können und über die Hälfte der Webseiten, die wir besuchen, auch von Facebook gesehen werden können. Das heißt, wenn wir auf einer Zeitungswebseite sind oder auf einer Produktwebseite, dann haben solche Plattformen zum Beispiel bestimmte Engagement-Tools, nennt man die, platziert. Das sind Like-Buttons oder Share-Buttons oder auch Login-Hilfen, die Google und Facebook und andere anbieten. Und durch diese Tools, die geladen werden, können Plattformen direkt sehen, dass eine Nutzerin oder ein Nutzer auf dieser Webseite ist.
Das scheint ja nicht nur quasi dann die Facebook-Nutzerinnen und Nutzer selbst zu betreffen, sondern die Plattformen können dann quasi auch im Grunde genommen alle Internetnutzer in gewisser Art und Weise ausspähen und dadurch dann so eine Art Schattenprofile erstellen. Erklären Sie uns mal kurz, wie das funktioniert.
Genau. Also dadurch, dass Plattformen, die diese Dienste auf Webseiten schalten, diese Dienste direkt laden, sobald ich eine Webseitenadresse aufrufe, hängt es nicht davon ab, ob ich Facebook-Nutzer bin oder nicht oder ob ich dort eingeloggt bin oder nicht. Durch das alleinige Laden der Webseite werden kleine Skripte geladen, die zum Beispiel über ein HTTP-Protokoll geschickt werden, die grundsätzlich oder theoretisch einer externen Plattform erlauben, die Präsenz auf dieser Website von Nutzern sehen zu können. Ihre Frage zu den Schattenprofilen, die hängt genau damit zusammen. Also ursprünglich, das ist schon circa 10 Jahre her, ist die Diskussion um Schattenprofile aufgekommen. Damals ging es darum, dass wenn ich auf meinem Handy zum Beispiel eine Facebook-App installiere, dass Facebook mich dann gebeten hat, meine Kontaktliste mit diesen, also mein Adressbuch mit dieser App zu teilen, damit die App für mich mögliche Leute, die auch auf Facebook sind, die ich kenne, finden kann. Aber durch dieses Teilen hat man eben private Informationen von Leuten, die gar nicht auf Facebook sind, mit Facebook geteilt. Also mein Adressbuch enthält ja ganz viele Personen und nur ein Teil davon sind auf Facebook. Und das ist damals aufgeflogen und hat dann eine relativ große Kontroverse verursacht. Das ist eine Form dieser Schattenprofile. Wir schauen uns eine andere mögliche Form an. Und das ist eben, dass Facebook sehen kann, und ich spreche jetzt nur beispielhaft von Facebook, also es gibt viele andere sogenannte Datenbroker, die versuchen, über Nutzer im Internet zu lernen. Aber also Facebook, dadurch, dass man sehen, dass Facebook sehen kann, welche Webseiten Nutzer ansurfen, kann es Facebook ermöglichen, etwas über die Interessen dieser Personen herausfinden, ohne dass diese Personen die Interessen explizit mit Facebook teilen. Und also diese Möglichkeit, die schauen wir in unserer Studie uns ein bisschen genauer an. Und jetzt das Besondere, was wir bei Facebook identifiziert haben, ist eben, dass Nutzer und Nutzerinnen auf Facebook, also Personen, die sich explizit für Facebook entscheiden, dort viele Informationen teilen mit der Plattform. Und das dient natürlich dazu, dass sie dort Freunde finden können, dass sie dort vielleicht bessere Inhalte geliefert bekommen. Also wenn ich mein Geburtsdatum mit Facebook teile, dann bekommen meine Freunde eine Info an meinem Geburtstag, dass ich heute Geburtstag habe. Und das finden viele Menschen natürlich schön, wenn sie dort dann ihre Glückwünsche abholen können. Nun kann aber Facebook dadurch, dass sie diese Informationen haben, explizit geteilte Informationen und Informationen außerhalb der Plattform über das Surfverhalten auch haben, diese beiden Stücke, diese beiden Informationsteile miteinander verbinden. Und in dieser Studie haben wir uns eben angeschaut, dass es grundsätzlich möglich ist, aufgrund des Surfverhaltens Rückschlüsse darüber zu ziehen, zum Beispiel wie alt eine Person ist, welches Geschlecht eine Person hat, ob eine Person ein hohes Einkommen hat oder nicht. Und jetzt diese Schattenprofile, die man, also wir wissen natürlich faktisch nicht, was genau Facebook damit macht, das weiß eigentlich keiner. Aber wir zeigen in der Studie, dass grundsätzlich Facebook diese Verknüpfung der Informationen nutzen kann, um dann das Surfverhalten von Nicht-Facebook-Nutzern zu benutzen, um für diese Personen diese Eigenschaften vorherzusagen anhand zum Beispiel von maschinellen Lernen, Methoden maschinellen Lernens. Und das nennen wir hier Schattenprofile.
Also Facebook korreliert dann quasi die Daten, die sie von ihren eigenen Nutzern haben und deren Verhalten im Netz mit Informationen, die über andere Nutzer, Nicht-Facebook-Nutzer eingesammelt werden und kombiniert quasi diese beiden Aspekte und kann so quasi genauere Profile über das Nutzerverhalten im Netz erstellen. Ist das so korrekt?
Ganz genau. Und da will ich noch dazufügen, das Interessante ist, und da sind wir nicht die Ersten, es gibt mindestens eine andere Studie, die wir kennen, es gibt diese Korrelationen, aber die sind gar nicht mal so perfekt. Also wir finden zum Beispiel, dass man so mit ungefähr 65% Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit bestimmte Eigenschaften vorhersagen kann. Und das deckt sich auch mit einer Studie aus der Marketingliteratur. Und das heißt, dass eigentlich der Nutzen, also die passgenaue Werbung, also es ist unklar ist, wie hoch dieser Nutzen wirklich ist, aber trotzdem werden diese Daten eben gesammelt und es wird nicht kategorisch ausgeschlossen oder rechtlich ausgeschlossen, dass solche Profile erstellt werden. Das heißt, diese Kosten-Nutzen-Abwägung ist eigentlich auch gar nicht mal so klar.
Warum sind denn diese Informationen für Konzerne wie Facebook so wertvoll? Und warum treiben Sie eben so einen Aufwand, um diese Profile zu erstellen?
Also bei Facebook ganz speziell und bei Google ist das, würde ich sagen, vergleichbar, ist eben das Einnahmemodell komplett auf Werbeeinnahmen getrimmt. Also Facebook lebt von Einnahmen, das haben Sie selber ganz, ganz offiziell gesagt, dafür werben Sie auch. Und das heißt, also Facebook macht enorme Einnahmen durch Werbeschaltung, die im dreistelligen Milliardenbereich liegen, die eben, sagen wir, Produkthersteller oder Läden oder Serviceanbieter auf Facebook kaufen. Und da wir uns so viel im Internet aufhalten, ist eben die Online-Werbung auch ein ganz, ganz wichtiger Weg für Produktanbieter und Dienstleistungsanbieter, auch Kunden zu finden, neue Kunden zu entdecken. Das heißt, dieser Zugang der Plattform zu Nutzern ist extrem wertvoll. Wie wertvoll die zielgenaue, zielgerichtete Werbung ist, darüber wissen wir noch relativ wenig. Wir wissen, dass Facebook einen deutlich höheren Preis dafür verlangen kann. Ob diese Werbungen dann wirklich den Wert für die Unternehmen, die Produkte online bewerben und verkaufen möchten, zurückkommt. das ist relativ schwer zu messen. Und da ist die Forschung noch voll im Gange.
Ist denn den Anwendern, den Internetnutzerinnen und Nutzern denn bewusst, was hier passiert im Hintergrund, dass eben diese Schattenprofile erstellt werden? Und ja, weiter gefragt, wird das eventuell sogar billigend in Kauf genommen, weil man bequem ist und man bekommt ja Informationen, man kann hier und da surfen, bekommt dies und jenes präsentiert. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also da fand ich die Reaktionen teilweise auch ganz interessant auf unseren DIW-Wochenbericht. Da haben einige Nutzer haben gesagt, vor allem im technischeren Bereich, ja, das weiß doch jeder, da muss man ja nur die Cookies löschen und einen Adblocker einschalten. Aber ich glaube, das sind also meinem Eindruck nach relativ spezielle Nutzer. Ich gehöre da auch eher dazu. Wobei ich jetzt auch diese ganze Tracking-Sache nicht komplett verteufeln muss. Ich glaube, wir haben da einfach keine gute Entwicklung gehabt und es wird Regulierungen bedürfen, um die Situation hier zu verbessern. Aber ich denke, die Mehrheit der Menschen, die das Internet nutzen, die sind sich vor allem dieser Schattenprofilmöglichkeiten nicht bewusst. Des Tracking sind sie sich, glaube ich, auch eher wenig bewusst. Und dann gibt es einige, die sowas zwar relativ diffus wissen, okay, die wissen viele bei uns, die großen Tech-Firmen, die aber das, sagen wir mal, in Anführungsstrichen billigend in Kauf nehmen, weil es, ich sage in Anführungsstrichen, weil es auch gar nicht so einfach ist, diese Dinge zu umgehen. Also sagen wir, Amazon zum Beispiel ist ein ganz großer Cloud-Anbieter, auf dem ganz viele von unseren Diensten, die wir online benutzen, einfach liegen und wir können dem nicht ausweichen. Wie wir zeigen, wir können Facebook nicht einfach so ausweichen. Auch Cookies zu löschen ist nicht immer ausreichend, weil es andere Wege gibt, zum Beispiel Browser zu identifizieren. Also es ist mit relativ hohen Kosten verbunden, solchem Tracking wirklich aus dem Weg zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Berichte, dass Personen zum Teil Produkte oder Dinge auf dem Internet vielleicht durch zielgerichtete Schaltungen entdeckt haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es natürlich viele Gegenbeispiele gibt, wo diese zielgerichtete Schaltung ganz offensichtlich sehr schlecht funktioniert. Also man sieht immer diese ganz witzigen Beispiele, wo die in Anführungsstrichen KI eben wieder Mist angezeigt hat. Die Forschung ist hier auch, wie gesagt, noch sehr groß im Gange. Und ich glaube, gerade in den Wirtschaftswissenschaften hat man das in den letzten 5 bis 10 Jahren bemerkt, dass man hier viel mehr den Blick drauf halten muss. Und es gibt da einen ganzen Teilbereich meines Gebiets, der jetzt sehr, sehr schnell und stark wächst. Dort ist zum Beispiel das Privacy Paradox identifiziert worden, dass wenn man jeden Einzelnen fragen würde, die alle sagen würden, ja, Datenschutz, Privatsphäre ist total wichtig, also alle sehen das als Grundprinzip an, wenn man ihnen dann aber, in diesem Beispiel wurde ein Experiment gemacht, eine Pizza anbietet, also einfach irgendwas, um Informationen preiszugeben, dann tun das die allermeisten. Das heißt, das ist so ein Paradox, wo es relativ schwer zu vereinbaren ist, damit wie wir uns im Internet verhalten und wie hoch wir wirklich unsere eigene Privatsphäre schätzen. Und das ist natürlich hier ganz wichtig herauszufinden, wie wägen wir eigentlich ab zwischen den Risiken und den Nutzen von dieser Nutzung von persönlichen Daten. Hier gibt es natürlich auch ganz große Unterschiede zwischen verschiedenen Personen und ich glaube, deswegen ist hier einfach, also momentan sehr stark leider immer noch die Forschung gefragt, aber auch wirklich die Gesellschaft, sich hierüber ernsthafte Gedanken zu machen, wie wir das Internet vielleicht gestalten können weiter, dass wir individuell auch noch viel Nutzen haben und das nicht eben ja vielleicht nur marktmächtigen Unternehmen überlassen.
Ich sprang es gerade an, also jeder muss irgendwo seine persönliche Balance finden, inwieweit er jetzt hier freigebig mit seinen Daten umgeht, aber auf der anderen Seite auch sagt, hey, hier ist eine Grenze, das möchte ich jetzt nicht mehr. Was hat denn jeder Einzelne für Möglichkeiten, hier diesem Ausspähen mir zumindest in gewisser Weise einen Riegel vorzuschieben? Sie sprachen es schon gerade an, Adblocker, Cookies. Was kann da jeder Einzelne eigentlich tun?
Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, für jeden Einzelnen ist es extrem schwer, wenn nicht sogar unmöglich, wenn man irgendwelche digitalen Geräte nutzen möchte, jeglicher Datennutzung zu entkommen. Wie gesagt, es ist so komplex und undurchschaubar, weil natürlich Daten auch genutzt werden für Analysezwecke vielleicht, auch für ganz einfache Dinge, die wirklich das bloße Funktionieren unserer Geräte erlauben. Ich glaube, man kann dem nicht als Einzelner nicht wirklich entkommen. Deswegen ist gerade, also deswegen gibt es auch Regulierungen, deswegen gibt es auch jetzt neue Regulierungen, weil das, glaube ich, allen Leuten, die sich professionell damit beschäftigen, klar geworden ist, dass sich hier ein Markt entwickelt hat, den man nicht sich selbst überlassen kann, weil Nutzer dort also einfach viel zu klein sind, um dagegen etwas zu machen. Und unser Beispiel zum Beispiel zeigt, dass selbst wenn ich mich gegen viele Arten des Trackings schütze, immer noch vielleicht nicht viel, aber etwas Informationen über mich durch Dritte gelernt werden kann.
Sie sprachen es gerade an, die Regulatorik. Wo bewegen wir uns denn an dieser Stelle unter dem rechtlichen Gesichtspunkt? Ist es erlaubt, was Facebook hier macht und was hier passiert? Oder ist das so eine Grauzone, wo man nicht genau weiß, wo Facebook einfach ausprobiert, macht und tut und die Behörden aber auch nicht so recht wissen, inwieweit können, sollen wir hier überhaupt eingreifen? Wie ist da so die Gemengelage gerade aus Ihrer Sicht?
Also ich muss qualifizierend hier sagen, dass ich kein Jurist bin. Aber ich denke, was die Grundintention angeht, der Regulierungen, befinden wir uns hier schon etwas im Graubereich. Was die strikte Auslegung der Regulierungen angeht, wird es wahrscheinlich schwer sein, Facebook hier zu überführen, sagen wir mal so. Weil die Datenschutzgrundverordnung zwar das Prinzip der Rechtmäßigkeit, der Datenminimierung und andere zugrunde legt, aber dieses Prinzip der Rechtmäßigkeit ist von den Tracking-Firmen so umgesetzt worden, dass wir eben diese Pop-up-Fragen alle auf den Webseiten bekommen, wo wir zustimmen können oder nicht zustimmen können. Und die Regulierung wurde hier so geschrieben, dass solche Arten von der Einholung der Zustimmung der Datennutzung eben möglich sind. Sie sind nicht rechtswidrig, aber sie sind nicht die Intention der Regulierung gewesen, sondern die Unternehmen haben diese Abfrage der Zustimmung eben so umgesetzt, dass es zum Beispiel, dass man immer wieder gefragt wird. Also dass es nicht ausreicht, wenn ich einmal zustimme oder die Zustimmung verweigere, sondern dass ich beim nächsten Webseitenbesuch wieder gefragt werden kann. Und dann ist es für mich natürlich mit mentalen Kosten verbunden, jedes Mal. Also erstens sind diese Dinger so designt, dass ich mich durchklicken muss irgendwohin, um auch etwas abzulehnen, sinnvoll. Dann ist es nicht unbedingt klar, welche Funktionalität ich damit ausschließe oder erlaube. Also hier kann man fast von so einer Art Dark Pattern reden, wo Nutzer eben solche Kosten auferlegt werden, dass sie am Ende dann doch einfach aufs Zustimmen klicken oder vielleicht die Webseite gar nicht mehr benutzen. Und das ist natürlich auch nicht die Intention der ganzen Sache. Das heißt, mit der jetzigen Datenschutzgrundverordnung ist glaube ich auch allen klar geworden, dass diese so nicht wirklich ausreicht. Es wurden schon Strafen ausgesprochen aufgrund von dieser Verordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass nichts gemacht wurde. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hat sie nicht, glaube ich, genau das bewirkt, was sie eigentlich wollte. Der Digital Markets Act geht jetzt da einen Schritt weiter und erlaubt es zum Beispiel nicht mehr, dass man wiederholt nach Zustimmung fragt. Also wenn man einmal die Zustimmung verweigert hat, dann darf man eigentlich nicht nochmal gefragt werden. Das ist zum Beispiel so eine Änderung. Eine andere Änderung, die hier vorgesehen ist, ist, dass Strafen früher höher ausfallen können, also dass 10% oder 20% des weltweiten Umsatzes einer Plattform als Strafe erhoben werden können. Und als weiteren Schritt, falls immer noch Praktiken umgesetzt werden, die nicht der Intention entsprechen, dann können sogar strukturelle Maßnahmen ergriffen werden, die dann zum Beispiel die Veränderung der Unternehmensstruktur durch Abspaltungen zum Beispiel ermöglichen. Hierzu, und das erwähnen wir auch kurz in unserem Wochenbericht, ist natürlich wichtig, dass es auch ein gewisses Monitoring überhaupt möglich ist. Das ist sehr aufwendig, weil natürlich die Unternehmen, ich meine, die Unternehmen, die sind jetzt nicht per se böse, aber die haben natürlich ein Ziel. Sie wollen Sie wollen Gewinne machen, sie müssen irgendwie überlebensfähig sein, und das versuchen sie, gegeben den rechtlichen Rahmenbedingungen, so gut wie möglich. Und deswegen wird das ein immer laufendes Spiel sein, dass man versuchen muss, diese Regelungen eben umzusetzen, und gleichzeitig erwarten kann, dass Unternehmen reagieren auf die Stärke der Umsetzung, auf die genaue Auslegung, auf die genaue Sprachregelung in den Regulierungen. Und deswegen denke ich, wird das ein Thema sein, das uns trotz der ganzen neuen Regulierungsbemühungen, die es gibt, noch einige Jahre begleiten wird.
Ja, das hört sich nach einem regelrechten Hase-Igel-Spiel an zwischen den großen Internetplattformen und den Regulierungsbehörden. Sie sagen, damit die Regeln aber auch umgesetzt werden können, braucht es eine angemessene personelle Ausstattung der Aufsichtsbehörden. Wie müsste denn so eine Struktur der Regulierung denn aus Ihrer Sicht aussehen, damit sie wirklich greifen kann und den Plattformen auch wirklich mal auf die Finger klopfen kann?
Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage, muss ich sagen. Ich glaube, da hat keiner die Paradelösung, und wir sind auch alle noch ziemlich stark am Lernen, auch wenn das frustrierend ist. Also die EU-Kommission wird, glaube ich, vor allem in Europa hier eine relativ starke Rolle spielen müssen. Die hat auch schon im Telekom-Markt, glaube ich, eine sehr gute Rolle für uns alle gespielt in den vergangenen Jahrzehnten. Die Generaldirektion Connect, die für Netzwerke zuständig ist in Europa, die hat momentan vor, 100 Personen anzustellen zum Beispiel, die sehr viel genauer vor allem den großen Plattformen auf die Finger schauen werden. Ein ganz wichtiger Punkt, der vorgesehen ist in Regulierungen, die in 2024 umgesetzt werden müssen, ist, dass die Plattformen ihre Datennutzung und Algorithmen offenlegen werden müssen, unter anderem für die Forschung. Das heißt, es wird uns Forschern und Forscherinnen möglich sein, herauszufinden, was da wirklich gemacht wird. Und dann kann man natürlich viel besser auch darüber reden, was mögliche Lösungen sein werden. So eine prinzipielle Lösungsmöglichkeit, die in akademischen Kreisen überlegt wird und auch in Regulierungskreisen diskutiert wird, ist sogenannte Datentreuhänder einzuführen, dass eben stark regulierte Institutionen erschaffen werden, die quasi diese Datensammlung unter expliziter Einwilligung, zum Beispiel durch ein Opt-in-Verfahren, durchführen. Und dann zum Beispiel, jetzt ganz einfach gesagt, mögliche Konsumentenprofile an Werbetreibende oder an Plattformen verkaufen, aber mit fairem Zugang. Also die jetzt keine Monopolisierungstendenzen, die völlig ungeregelt sind, zulassen. Das ist hier, also das ist so eine Richtung, in die mögliche Lösungen gehen. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Spannbreite. Also wenn man jetzt ganz prinzipiell persönliche Daten als eine gesehene Einheit definiert werden will, dann könnte man sagen, okay, diese Daten dürfen kommerziell überhaupt gar nicht ausgenutzt und ausgewertet werden. Das ist so eine extreme Seite des Spektrums. Und eine andere sagt, wenn wir keine Werbung basierend auf Daten schalten können, dann geht die ganze Content-Industrie, also Zeitungen, Entertainment, dann geht diese ganze Industrie in den Bach runter. Und ich glaube, man muss irgendwo ein bisschen einen Mittelweg finden können. Aber auch hier, ich glaube, eine Patentlösung gibt es momentan nicht. Das Wichtige ist, die Zielfunktionen der Unternehmen im Auge zu behalten. Also die stellen jetzt kein öffentliches Gut bereit, sondern sind natürlich gewinnorientierte Unternehmen. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen in die Köpfe dieser Firmen eben hineinversetzen und überlegen, was deren Ziele sind. Und dann als Gesellschaft schauen, wie wir diese Unternehmen so regeln können, dass wir einen möglich freien Markt mit ihnen interagieren können. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden in einigen Jahren sehr viel mehr wissen und momentan uns einfach da mit den Themen auseinandersetzen müssen.
Herr Ulrich, hat sich denn Facebook bei Ihnen gemeldet, nachdem Sie jetzt die Ergebnisse Ihrer Studie bekannt gegeben haben, oder kam da bislang nichts?
Nein, Facebook hat sich bislang bei uns nicht gemeldet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Facebook hat momentan noch viel ganz andere Sorgen, weil die in den USA sehr, sehr starken Gegenwind von den dortigen Regulierern bekommen. Zum Beispiel, was deren Algorithmen auf Instagram angeht, was mögliche Risiken für junge Nutzer dort angeht.
Ja, Herr Ulrich sagt, ganz entkommen werden wir den Datenkraken nicht, weil wir immer irgendwelche Datenspuren im Netz hinterlassen. Es wird eine spannende Frage die kommenden Jahre, wie sich da die richtige Balance einfindet, auch wie die Regulierungsbehörden sich aufstellen, um den Internetplattformen auf die Finger zu sehen. Ja, und Herr Ulrich freut sich auf das Jahr 2024, wenn die Algorithmen offengelegt werden und er als Forscher tiefere Einblicke nehmen kann in die Geheimnisse von Facebook, Google, Amazon und Co. Herr Ulrich, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Spannende Einblicke in die Hintergründe, wie die Daten eingesammelt werden von den großen Internetplattformen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Spannende Einblicke hinter die Kulissen von Facebook. Wenn Ihnen unser heutiger Podcast gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal rein in unsere anderen Episoden. Hier finden Sie viele spannende, interessante, nützliche, lustige Themen rund um die IT-Branche. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Podcast-Kanal. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie heute hier mit dabei waren und darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut und tschüss.